Natürlich, wenn wir uns jetzt über prekäre Arbeitswelten unterhalten wollen und wie sich das verändert hat, macht es ja erstmal Sinn, eingangs danach zu fragen, was denn diese neuen Formen des Prekariats sind. Also wie sind sie vielleicht auch entstanden?
Naja, die Entstehung der prekären Arbeitswelt von heute lässt sich eigentlich nicht besprechen ohne die rot-grüne Bundesregierung und ohne die Agenda 2010, 2003. Mit der Agenda 2010 wurde der Arbeitsmarkt massiv umgestaltet, umstrukturiert und legte damit eigentlich die Grundlage auch für die heutige prekäre Arbeitswelt. Durch die Agenda 2010 wurde die Möglichkeit geschaffen, die geringfügige Beschäftigung auszuweiten, wurde die Möglichkeit von Leiharbeit geschaffen, von Ich-AGs geschaffen, ohne die heutige prekäre Arbeitswelt eigentlich nicht vorstellbar ist.
Es wurden ja dann auch Begriffe gebildet oder beschrieben, die Kickarbeiter, Crowdarbeiter, mobile Beschäftigte und so weiter und so fort bedeuten. Wie genau funktioniert denn jetzt die Arbeit in diesen neuen Verhältnissen?
Nun ja, natürlich spielt da gerade im Bereich der Crowdwork, Clickarbeit, die neue Internetökonomie eine ganz große Rolle. Dadurch gab es für viele Unternehmen neue Möglichkeiten der Lohndrückerei und prekäre Arbeit zu schaffen, zum Beispiel beim Crowd oder beim Crowdwork oder auch in der Gig Economy. Die basiert ja zum großen Teil auf der Selbstständigkeit derjenigen, die dort arbeiten. Das bedeutet für diejenigen, sie fallen unter keine sozialen Sicherungssysteme, haben keine klassischen Arbeitnehmerrechte, können so natürlich weitaus günstiger eingesetzt werden. Zum Beispiel beim Crowdwork kann man eigentlich eine Erweiterung dessen beobachten, was man schon in der Vergangenheit beim Outsourcing beobachten konnte, also dass gewisse Prozesse in den Firmen ausgelagert werden, fremdvergeben an andere Firmen, die es günstiger machen. Nun macht es eben die Crowd. Diese selbstständigen Tätigkeiten sind, wie gesagt, verbunden nicht nur mit oftmals niedrigen Löhnen, sondern eben auch mit keinerlei sozialer Absicherung, wie man sie aus klassischen Arbeitnehmerverhältnissen kennt. Das hat natürlich für die Betroffenen schwerwiegende Folgen, nicht nur der Planbarkeit ihres Lebens und der sozialen Unsicherheit. Und nicht anders funktioniert es eigentlich auch in dem, was ich in der Gig-Economy beschreibe, also wo ja dann auch ein Eingriff in die klassische Wirtschaft stattfindet, also zum Beispiel am Beispiel der Fahrradkuriere von Foodora oder Deliveroo. Auch da sind oftmals Selbstständige am Werk, die dadurch natürlich weitaus günstiger eingesetzt werden können als klassische Arbeitnehmer.
Sie haben jetzt schon Probleme dieser neuen Form des Arbeitens angesprochen. Ich würde aber einmal vielleicht noch kurz zurückrudern und vor allem darüber sprechen wollen, welche Branchen denn genau diese Menschen beschäftigen. Sie haben die Internetökonomie angesprochen, aber auch so Lieferdienste. Was sind denn da die typischen Branchen, in denen solche Arbeitsverhältnisse gängig geworden sind?
Also inzwischen sind solche Arbeitsverhältnisse tatsächlich in allen Branchen gängig, gerade vor allem in der Dienstleistungsbranche, aber auch im Gesundheitssektor, im Sozialwesen. Also eigentlich sind davon keine Branchen mehr ausgenommen. Das ist auch etwas, was man sehr deutlich beobachten kann, die Ausweitung prekärer Beschäftigung auf immer mehr Arbeitsbereiche. Das reicht bis hinein in den öffentlichen Dienst mit seiner Befristungspraxis und mit dem Ausbau der geringfügigen Beschäftigung auch dort. Also es gibt eigentlich kaum mehr Branchen, die davon nicht betroffen sind. Besonders stark findet das natürlich in allen Bereichen der Dienstleistung statt.
Welche Personengruppen sind denn jetzt eigentlich genau von diesen Veränderungen vornehmlich betroffen? Lässt sich da ein Trend vielleicht abzeichnen?
Naja, also es sind zum einen natürlich vor allem junge Beschäftigte, die in prekären Arbeitsverhältnissen jeglicher Art stecken. Das lässt sich in jedem Fall sagen. Es gibt eine besondere Betroffenheit von Frauen, insbesondere bei der Geringfügigkeit, allerdings auch bei prekären Formen der Teilzeit. Und natürlich spielt auch da das gerade bei migrantischen Arbeitskräften eine sehr große Rolle. Nicht nur bei den mobilen Beschäftigten, bei den sogenannten Wanderarbeitern, sondern eben auch in weiten Teilen zum Beispiel der Internetökonomie, aber auch anderer Bereiche prekärer Beschäftigung spielt eben auch migrantische Beschäftigung oftmals eine große Rolle. Das sind so die drei Gruppen, die man ausmachen kann, die besonders betroffen sind. Allerdings muss man schon feststellen, prekäre Beschäftigung betrifft inzwischen eigentlich fast alle Bevölkerungsgruppen, auch ältere Arbeitnehmer müssen sich in der Leiharbeit verdingen, müssen sich geringfügige Beschäftigung suchen. Insbesondere, da wir ja inzwischen, ja, die Agenda-Reform ja auch schon 15 Jahre her ist. Also wir haben inzwischen diesen unstrukturierten Arbeitsmarkt jetzt schon seit einer ziemlichen Weile. Dadurch sind natürlich auch verschiedene Altersgruppen betroffen.
Und wenn Sie jetzt beschreiben, dass die herkömmlichen Arbeitsverträge und Angestelltenverhältnisse ja immer mehr aufgelöst werden, wie greifen denn bei diesen bisherige arbeitsrechtliche Maßnahmen?
Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Gerade bei denjenigen, die selbstständig sind, greifen ja eben eigentlich keinerlei arbeitnehmerrechtliche Strukturen. Also weder eine Einzahlung in die Sozialversicherungssysteme findet statt, noch klassische Arbeitnehmerrechte von Urlaub über Kündigungsschutz sind vorhanden. Bei anderen Beschäftigungsformen sind die zwar teilweise durchaus vorhanden, zum Beispiel bei der geringfügigen Beschäftigung. Da gäbe es eigentlich sowohl Kündigungsschutz als auch Urlaubsanspruch im Rahmen des Teilzeitgesetzes. Eigentlich wäre das anteilig genauso bei geringfügig Beschäftigten. Denen werden ihre Rechte aber oftmals vorenthalten. Ähnlich wie bei anderen prekären Beschäftigungsformen mag es diese Arbeitnehmerrechte zwar durchaus geben, diese werden den Menschen aber weitgehend vorenthalten. Das zeigt sich immer wieder bei Studien, dass es einen sehr, sehr hohen Anteil gibt, gerade im Bereich der prekären Beschäftigung, wo grundlegende Arbeitnehmerrechte nicht angewandt werden. Das reicht von Kündigungsschutz über bezahlten Urlaub bis Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle.
In Ihrem Ankündigungstext zu Ihrem Buch Prekäre Arbeitswelten von digitalen Tagelöhnern bis zur Generation Praktikum heißt es, Leiharbeit, Werkverträge, Minijobs, befristete Arbeitsverhältnisse, fast 40% der Beschäftigten in Deutschland arbeiten inzwischen in diesen und ähnlichen Arbeitsverhältnissen. Mich interessiert jetzt diese Zahl 40%, wie ist dann überhaupt die Quellenlage, wie werden diese Daten überhaupt erhoben, von wem vor allem auch?
Also die Quellenlage ist teils schwierig. Man hat teilweise die Grundlage natürlich über das Statistische Bundesamt, über die Bundesagentur für Arbeit, wo man zum Beispiel weiß, es gibt über 1 Million Leiharbeitnehmer, es gibt 7,7 Millionen geringfügig Beschäftigte. Das sind alles Daten, die man auch erhebt. Tatsächlich ist ansonsten die Datenlage in Deutschland ziemlich schwierig. Es kann zum Beispiel niemand benennen, wie viele Menschen ihr Geld hauptberuflich in der Crowd verdienen, als Crowd- oder Clickworker arbeiten, kann tatsächlich weder das Statistische Bundesamt noch die Bundesagentur für Arbeit benennen. Das sind Zahlen zwischen 200.000 und 1 Million im Raum. Das stellt man aber immer wieder fest, dass wenn man sich mit solchen sozialen Themen beschäftigt, dass es da scheinbar auch kein großes Interesse daran gibt, Zahlen genauer festzustellen. Es kann ja auch niemand in Deutschland einem mitteilen, wie viele Wohnungslose es zum Beispiel hierzulande gibt. Ja, es gibt Ehrenamtliche, die das erfassen. Es gibt da durchaus Statistiken, aber eben nicht von staatlichen Institutionen, die tatsächlich hieb- und stichfest erfassen, wie viele Wohnungslose es beispielsweise gibt. Also das ist immer wieder interessant, dass wenn man sowohl im Bereich des Arbeitsmarkts, aber auch in der Sozialpolitik sich damit beschäftigt, dass da die Datenlage, die einem geboten wird, oftmals relativ gering ist.
Jetzt haben wir ja vor allem über problematisierende Aspekte dieser ganzen Entwicklung gesprochen, auch notwendigerweise über diese problematischen Aspekte gesprochen. Trotzdem gibt es ja immer mehr Menschen, für die diese Arbeitsverhältnisse auch attraktiv sind, also diese Flexibilität zum Beispiel oder wie auch immer. Also was sind denn Anreize, die diese Jobs auch stellen können?
Ja, natürlich ist es erstmal ein Anreiz oder ist es erstmal schön, wenn man nicht von 8 bis 17 Uhr im Büro sitzt, wo einem ständigen Chef im Nacken sitzt, was man jetzt machen muss, oder von 8 bis 5 in der Fabrik steht. Das ist natürlich, klar ist das ein Anreiz. Das Problem ist eben oftmals ich habe immer mit vielen Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, sahen diese Form prekärer Beschäftigung, sei es als Klickarbeiter, sei es in der Gig-Economy, aber auch in anderen Bereichen, als eine Übergangslösung für sich an. Die wollten das jetzt mal machen, eine Weile lang. Allerdings stellt man da eben fest, man kommt da dann nur ganz, ganz schwer wieder raus. Je länger man dann in solchen prekären Verhältnissen ist, desto schwieriger wird es, anderswo im Arbeitsmarkt einen Platz zu finden. Es wollen auch ganz, ganz viele nach einer Weile wieder raus aus diesen Beschäftigungsverhältnissen und das gelingt ihnen nicht. Das ist tatsächlich eine Problematik, die ich oftmals erfahren habe bei Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, die in genau diesen Arbeitsverhältnissen, sage ich mal, stecken. Also natürlich ist es ein Anreiz, selbst flexibel seine Arbeitszeit planen zu können, aber es geht damit eben auch die Gefahr einher, aus diesen Arbeitsverhältnissen nicht mehr rauszukommen. Und es geht aber auch die Gefahr der Selbstausbeutung damit einher.
Wir haben über die Verhältnisse in Deutschland gesprochen. Sie haben die Hartz-IV-Agenda angesprochen. Wie sieht es denn aber im internationalen Vergleich aus? Also wie sieht es in den Nachbarländern in Europa aus? Gibt es da ähnliche Verhältnisse oder spielt Deutschland da eine Vorreiterrolle?
In manchen Bereichen spielt Deutschland durchaus eine Vorreiterrolle, zum Beispiel in der Frage der geringfügigen Beschäftigung, aber vor allem in der Frage der Leiharbeit, wenn man es da mit anderen westlichen europäischen Staaten vergleicht, mit dem westlichen Nachbarn vergleicht, wie Frankreich oder Belgien, ist Deutschland da, was die Umstrukturierung des Arbeitsmarktes angeht, wesentlich weiter. Gerhard Schröder hat ja nicht umsonst sehr stolz verkündet, den größten Niedriglohnsektor Europas geschaffen zu haben, also als sich das als positive Leistung zu Buche geschrieben. Also da spielt Deutschland durchaus eine Vorreiterrolle. In anderen Fragen lässt sich das jetzt nicht so genau feststellen, zum Beispiel in der Klickarbeit oder auch in der Gig-Economy. Da gibt es durchaus auch andere Länder, in denen das in eben gleichem Maße stattfindet. Eines der Probleme ist natürlich, dass durch diesen großen Niedriglohnsektor in Deutschland natürlich auch der Druck auf andere europäische Staaten wächst, ähnliche Arbeitsmarktreformen durchzuführen. Wir sehen diese Diskussionen eben gerade vor allem in Österreich, in Frankreich, aber auch in Belgien zum Beispiel, aber auch in den skandinavischen Ländern.
Aber bleiben wir doch beim Blick in die Zukunft, vielleicht auch mit der letzten Frage. Was kann man denn machen, um diese Entwicklung eben aufzuhalten oder weitere Verschärfungen abzuwehren? Wie funktionieren klassische Arbeitskämpfe überhaupt noch oder was sind widerständige Momente in diesen neuen Arbeitsverhältnissen, die man dort organisieren sollte?
Ja, notwendig ist nun mal erstmal die Organisierung, also dass die Menschen, die von diesen Beschäftigungsverhältnissen betroffen sind, sich zusammenschließen und sich kollektiv wehren. Das ist oftmals schon schwer genug, zum Beispiel in der Internetökonomie, als Crowdworker, wenn ich da alleine vor meinem PC sitze, ich habe relativ wenig direkten Kontakt mit irgendwie Kollegen, mit denen ich eine Verbindung aufbaue. Das erschwert ganz einfach diesen Zusammenschluss, aber das ist natürlich die Grundlage, um überhaupt hier eine Verbesserung der Arbeits- und Lohnbedingungen zu erreichen. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit zwischen denjenigen, die noch nicht in prekären Arbeitsverhältnissen stecken, sage ich mal. Das macht sich gerade in der Leiharbeit deutlich, weil da müssen sich Leiharbeitnehmer zum Beispiel mit denjenigen, die noch in klassischer fester Anstellung sind, zusammenschließen. Notwendig ist auf jeden Fall eine Organisierung. Das findet auch statt. Es gibt Kämpfe. Man sieht das zum Beispiel, wenn man die Kämpfe der Fahrradkuriere in Berlin zum Beispiel betrachtet. Da gab es spektakuläre Aktionen, da gab es Formen des Arbeitskampfes, die da stattfanden. Also es gibt schon ein Pflänzchen, sage ich mal, des Widerstands. Das sieht in verschiedenen Bereichen unterschiedlich aus. Man muss sich da auch über neue Formen des Arbeitskampfes natürlich Gedanken machen. Gerade bei den Solo-Selbstständigen zum Beispiel müsste natürlich eine Organisierung, sage ich mal, anders aussehen als bei Menschen, die in klassischen Arbeitsverhältnissen stecken. Aber es tut sich was und die Grundlage wäre aber ja nun erstmal darüber zu diskutieren, wie kann so eine Organisierung ausschauen, wie kann man sich überhaupt zusammenschließen, um da kollektiv etwas zu verändern. Was ich in meinem Buch nämlich auf jeden Fall festgestellt habe, von der Politik, von den an der Regierung beteiligten Parteien der letzten 20 Jahre ist da auf jeden Fall keine große Unterstützung zu erwarten. Also will man Lohn- und Arbeitsverhältnisse verändern, muss man sich zusammenschließen und was tun.